Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir geschickt werden. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie die Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Doch ihr habt nicht gewollt. Das sagt Jesus selbst in Matthäus 23. Jesus, der eingeborene Sohn Gottes, der dieses Volk erwählt hat, sein Volk, sein Kind. Und er weint hier, weil er zusehen muss, wie sie in die falsche Richtung laufen, weg von ihm, statt zu ihm hin. Und jeder, der ein Kind hat, kann das nachvollziehen, diesen Schmerz, wenn man zuschauen muss, wie die Kinder davonlaufen. Wie traurig muss Gott sein. Es erinnert an das Gleichnis vom verlorenen Sohn und der Vater, der traurig zuschauen muss, wie der Sohn davonläuft. Und er weiß, dass das nicht gut gehen wird. Was für ein Schmerz. Und ähnlich geht es auch Paulus, wenn er an sein Volk Israel denkt. Und damit herzlich willkommen im Römerbrief Kapitel 10. Bereits im 9. Kapitel sagt Paulus, mein Herz ist voller Traurigkeit und erfüllt und es quält mich unablässig, wenn ich an meine Brüder denke, an die Leute meines eigenen Volkes. Und ähnlich geht es jetzt im 10. Kapitel auch weiter. Ich wünsche von Herzen meine Geschwister und flehe zu Gott, dass die Angehörigen meines Volkes gerettet werden. Auch wenn die Juden Paulus hassen und ihn töten möchten, sieht er sie als seine Brüder an, als sein Volk. Und er fleht und trauert um sie. Und es erinnert auch an Jesus selbst am Kreuz, als er gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Manche Ausleger sehen diese drei Kapitel, 9, 10 und 11, so als Exkurs im Römerbrief. Aber die Mehrheit ist sich einig, dass das wohl einer oder wenn nicht der Höhepunkt überhaupt ist. Und kurz davor dieses Kapitel 8, das ja so voller Hoffnung ist, Zuversicht und Freude an der Errettung und an der Gotteskindschaft, das wirkt für mich so wie so eine kurze Erfrischung noch so vor dem Endspurt. Und man kennt das ja von Wettläufen, gerade so am Ende hin, da stehen dann am Rand so Leute mit Bechern und geben noch Erfrischungen aus, dass man sich nochmal kurz stärken kann, auftanken kann und dann geht es so in den Endspurt. Und diese Kapitel 9 bis 11 wirken für mich auch so wie der Endspurt. Und dann ab Kapitel 12 geht es dann vom theoretischen Teil in den praktischen Teil. Und das kennt man auch so von Ausbildungen, dass man zuerst einmal so einen Theorieblock hat, da lernt man viel. Und dann geht es in die Praxis und dann geht es darum, das umzusetzen, was man gelernt hat. Und wenn man so diese drei Kapitel einteilen möchte, sagen wir in Kapitel 9 so etwas die Vergangenheit von Israel, die Erwählung als Volk Gottes, Verheißungen. Man sieht auch den Unglauben. Und in Kapitel 10 sehen wir dann Israels Gegenwart. Die Gegenwart, die Paulus damals erlebt hat und diese Gegenwart hat sich bis heute eigentlich nicht verändert. Dass das Volk verstockt ist und geprägt von Unglauben. Und wir sehen aber auch, dass das nicht das Ende ist. Und wir sehen dann im Kapitel 11 die Zukunft Israels, das Umkehren und dass sie an den Messias glauben werden. Aber so weit sind wir noch nicht. Was wir jetzt sehen, ist ein falscher Eifer. Vers 2, denn ich kann ihnen bezeugen, dass sie sich mit großem Eifer für Gott einsetzen. Doch was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Juden haben einen großen Eifer für Gott, also sie sind weit davon entfernt, dass sie gottlos oder unreligiös sind. Sie beachten sehr sorgfältig alle möglichen Zeremonien und Riten und sie sind völlig intolerant gegen jegliche Lehren, die dem widersprechen. Und das ist eine perfekte Beschreibung eigentlich für Paulus selbst vor seiner Bekehrung. Er war ein berüchtigter Christenverfolger und mit Ehrgeiz wollte er Gott dienen. Und es ist auch interessant, dass Paulus hier zumindest etwas Gutes am Volk Israel sieht. Zumindest haben sie einen aufrichtigen Eifer für Gott. Aber das reicht nicht, eifrig zu sein. Eifer muss immer gebündelt sein mit der Wahrheit. Ansonsten kann Eifer großes Unglück anrichten. Denkt mal an muslimische Terroristen, die haben einen großen Eifer für einen falschen Gott. Es geht nicht nur darum, dass man nicht einem falschen Gott dient und einen falschen Gott sucht, sondern dass man, es kann auch einen falschen Eifer haben für einen richtigen Gott. Es geht nicht nur darum, dass wir Gott suchen, sondern es geht auch darum, wie wir Gott suchen. Und die Spielregeln legt er fest. Er sagt, wie er zu suchen und wie er zu finden ist. Und er sagt, finden kann man ihn nicht durch eine egozentrische Religiosität, sondern durch einfachen Glauben. Und Islamisten sind bereit, für ihren Glauben zu töten. Christen sind bereit, für ihren Glauben zu sterben. Vers 3. Sie begreifen nicht, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott zu bestehen. Aber damit haben sie sich Gottes Gerechtigkeit verweigert. Genau da liegt ihr Fehler. Sie erkennen Gottes Gerechtigkeit nicht. Eine Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens und nicht aufgrund von Werken. Nicht durch eigene Gerechtigkeit, durch Einhalten von Regeln, durch eigene Anstrengungen und eigene gute Werke. Und sie verweigern sich störrisch dagegen, Gottes Gerechtigkeit, so wie er es präsentiert und er es haben möchte, anzunehmen. Und Paulus wird nicht müde, das immer und immer wieder zu predigen und zu sagen, Glaube zur Errettung und nicht durch Werke. Und es ist ein Mangel an Wissen. Und Paulus erklärt es in den ersten Kapiteln des Römerbriefes immer und immer wieder und ausführlich, dass durch Taten und durch das Gesetz kein Mensch gerecht wird. Und ihr Eifer für Gott ist in Wirklichkeit ja gar kein Eifer für Gott. Es geht nicht um die Ehre Gottes, sondern es geht eigentlich um die eigene Ehre, dass man sich selbst auf die Schulter klopfen kann. Super gemacht, fromm bin ich. Und das erinnert ein bisschen an das Gleichnis in Lukas 18 vom Zöllner, vom Pharisäer, wo Jesus sagt, zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer gingen zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. All diese Räuber und Betrüger und Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal in der Woche und spende den zehnten Teil von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit hinten stehen und wagte nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Wer von den beiden stand letztendlich gerecht vor Gott? Es war der Sünder, der wusste, dass er ein Sünder ist. Sünder waren es beide, aber nur einer davon hat es für sich erkannt. Und er hat gewusst, ich bin hundertprozentig von Gottes Gnade und von seiner Gerechtigkeit abhängig. Gesetz oder Glaube, das ist das Thema, das einfach immer und immer wieder kommt und Paulus immer und immer wieder predigt. Vers 4, denn mit Christus hat der Weg des Gesetzes sein Ziel oder sein Ende erreicht. Jetzt wird jeder, der glaubt, für gerecht erklärt. So einfach ist es. An Christus glauben. Und er ist das Ziel oder das Ende des Gesetzes. Der Zweck des Gesetzes war und ist es, von Sünde zu überführen, Sünde zu offenbaren und Sünde zu verurteilen. Aber es war und ist niemals der Sinn des Gesetzes oder irgendwelcher Regeln, gerecht zu machen. Die Strafe für Gesetzesbruch ist der Tod. Und das hat Jesus auf sich genommen. Damit ist er das Ziel und das Ende des Gesetzes. Und jeder, der an ihn glaubt, ist für das Gesetz gestorben. Darauf ist Paulus schon sehr ausführlich eingegangen und wir haben darüber gepredigt. Und es ist jetzt einfach ein vergeblicher Versuch, jetzt noch das Gesetz einzuhalten zu wollen, damit Gerechtigkeit zu erlangen. Das Gesetz ist nicht länger die Grundlage für eine Beziehung zu Gott. Aber es ist weiterhin ein Maßstab, das aufzeigt, was richtig und was falsch ist. Und es zeigt uns immer und immer wieder, dass wir einen Erlöser brauchen. Spurgeon sagt dazu, Christus ist nicht gekommen, um das Gesetz zu mildern oder es zu ermöglichen, dass unser brüchiger und angeschlagener Gehorsam als eine Art Kompromiss akzeptiert wird. Das Gesetz ist nicht gezwungen, seine Bedingungen zu senken, als ob es ursprünglich zu viel verlangt hätte. Es ist heilig und gerecht und gut und sollte nicht um ein Jota oder Tüpfelchen verändert werden und kann es auch nicht. Unser Herr gibt dem Gesetz alles, was es fordert, nicht einen Teil, denn das wäre ein Eingeständnis, dass es sich zunächst mit zu wenig zufrieden gegeben hätte. Vers 5. Moses beschreibt die Gerechtigkeit, die auf dem Gesetz beruht, so: Wer sich nach seinen Vorschriften richtet, gewinnt das Leben. Da liegt die Betonung jetzt wieder auf dem Verdienen, auf den Taten. Und im ersten Moment klingt das jetzt fast wie ein Widerspruch zu dem, was Paulus sonst gesagt hat. Aber es ist kein Widerspruch, das ist ein Ideal, das kein sündiger Mensch erfüllen kann. Aber falls ich das Gesetz vollkommen erfüllen würde und nicht sündigen würde, dann könnte ich auf diesem Weg tatsächlich gerecht vor Gott stehen. Aber dazu ist kein Mensch fähig. Und als das Gesetz gegeben worden ist, war das Volk ja schon sündig. Also selbst wenn sie von da an alles befolgt hätten, wären immer die Sünden, die davor passiert sind. Und auch wenn ich von heute an alles richtig machen würde, wären noch immer die Sünden, die bisher da waren. Also jede Hoffnung, dass ein Mensch durch Einhalten von Regeln, durch ein Gesetz irgendwie gerecht vor Gott stehen kann, ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Vers 6. Aber die Gerechtigkeit, die auf dem Glauben beruht, sagt: Du musst nicht fragen, kann denn jemand in den Himmel hinaufsteigen, als müsste man Christus von dort herabholen. Da zitiert Paulus jetzt aus 5. Mose 30. Das Interessante an diesem Zitat ist, dass es ursprünglich auf das Gesetz hin ausgerichtet war, speziell darauf, dass man von ganzem Herzen, von ganzer Seele zu Gott zurückkehren soll. Und die Aussage da ist, dass das Gesetz weder versteckt oder entfernt oder unerreichbar ist. Man muss nicht in den Himmel raufsteigen, um das Gesetz herunterzuholen. Na, Mose ist auf den Berg hinaufgestiegen und Gott ist heruntergekommen und hat das Gesetz gegeben. Es ist nahe und es hat darauf gewartet, dass man gehorcht. Und diese Aussage wendet jetzt Paulus auf das Evangelium an. Mit der Sprache des Glaubens sagt er ihm, wir müssen nicht in den Himmel hinaufsteigen, um Christus herunterzuholen. Es ist erstens unmöglich und es ist zweitens unnötig, weil Christus schon da war. Er ist schon auf die Erde gekommen. In Vers 7 geht er dann weiter und sagt, oder kann jemand in den Abgrund hinabsteigen, als müsste man Christus von den Toten heraufholen? Auch das ist ein Zitat aus 5. Mose 30, etwas abgeändert. Dort heißt es, kann jemand auf die andere Seite des Meeres hinüberfahren? Und Paulus sagt, ja, kann jemand in den Abgrund hinabsteigen, in das Grab, um Christus heraufzuholen? Und auch das ist erstens unmöglich und zweitens unnötig, weil Christus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und das sind eigentlich diese zwei Lehren, die für Juden am schwierigsten zu glauben sind. Die Menschwerdung Gottes und die Auferstehung des Messias. Aber gerade diese zwei Wahrheiten sind so wichtig zu glauben und anzunehmen. Vers 8. Im Gegenteil, sie, die Gerechtigkeit, sagt, das Wort ist dir nahe, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Mit diesem Wort ist die Botschaft vom Glauben gemeint, die wir predigen. Das Evangelium fordert von den Menschen nichts Unmögliches zu tun, nichts, was nicht Jesus schon getan hätte. Das Evangelium ist nahe, es ist erreichbar, es ist verständlich. Es kann mit dem Mund ausgedrückt werden und es kann einfach mit dem Herzen geglaubt werden. Und mit diesem einfachen Herzensglauben wird man gerettet. Und das wiederholt Paulus immer und immer wieder im Römerbrief, quer durchs Neue Testament. Er wird nicht müde zu predigen, dass man Gerechtigkeit und Rettung findet durch Glauben. Das predigt er immer und immer wieder, weil wir wahrscheinlich immer und immer und immer wieder in der Gefahr stehen, dass sich dieser Gedanke irgendwie in unserem Kopf einnistet, der Gedanke, dass ich mir bei Gott irgendetwas verdienen kann. Aber das Einzige, das ich verdiene, ist die Hölle. Und das Einzige, das ich zu meiner Rettung beitragen kann, ist meine Sünde. Wie kann jeder Mensch gerettet werden? Vers 9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Dieser Vers ist, könnte man sagen, das Evangelium in der Nussschale. Das ist alles zusammengefasst. Zuerst, dass man diese Wahrheit akzeptiert und bekennt, dass dieses Kind in der Krippe, über das wir jetzt dann in der Adventszeit vor allem wieder predigen werden, dass dieses Kind tatsächlich der Herr ist. Der Herr des Alten Testaments, Jahwe. Und zum anderen muss man diese Wahrheit persönlich annehmen, dass er ihn von den Toten auferweckt hat und damit bewiesen hat, dass das Gesetz tatsächlich das Ziel erreicht hat, dass sein Werk vollendet ist. Mit dem Herzen glauben, nicht nur intellektuell glauben, sondern wirklich mit allen Sinnen, geistes-, gefühlsmäßig und willensmäßig glauben und mit dem Mund bekennen. Und es stellt sich immer wieder die Frage, reicht es, wenn ich Jesus als meinen Retter annehme oder muss ich ihn auch als Herrn annehmen? Und einfach gesagt, Jesus kann nur dein Retter sein, wenn er auch dein Herr ist. Christus ist der Herr, Jahwe, Gott selbst. Das anzuerkennen, zu glauben und zu bezeugen. Vers 10. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet, wenn man seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Nicht nur eine intellektuelle Zustimmung, ja, das wird schon so stimmen, sondern wirklich eine persönliche Annahme, ein Herzensglaube und ein Mundbekenntnis. Dass man das äußerlich zum Ausdruck bringt, was man im Herzen glaubt. Und wenn ein Mensch wirklich von etwas überzeugt ist, wenn ein Mensch wirklich etwas glaubt, dann möchte er das auch mitteilen. Dann möchte er das nicht für sich behalten. Und ein Glaubenszeugnis muss natürlich auch immer wieder mit Bedacht gemacht werden, wenn man so vor allem an islamistische Länder oder kommunistische Länder denkt. Das ist schwierig, dass man einfach rausgeht und das öffentlich macht. Die müssen sich oft verstecken und auch in der Vergangenheit, in der Kirchengeschichte haben wir gesehen, dass sich Christen verstecken haben müssen und das nicht öffentlich bekennen haben dürfen. Aber ich bin überzeugt davon, dass gerade solche Geschwister viel lieber und viel mutiger den Wunsch haben, Jesus zu bekennen, als wir es vielleicht haben. Wir könnten es machen, tun es oft nicht. Sie würden es gerne machen und können es nicht. Aber es gehört beides zusammen. Der Herzensglaube und das öffentliche Bekenntnis. Und Denny, ein schottischer Theologe und Prediger, hat einmal gesagt, ein Herz, das glaubt zur Gerechtigkeit und ein Mund, der bekennt zum Heil, sind keine zwei verschiedenen Dinge, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Vers 11, denn die Schrift sagt, wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Was für ein schöner Satz. Wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Das ist ein Zitat aus Jesaja 28. Und Paulus betont hier noch einmal, jeder, der an ihn glaubt, egal ob Heide oder Jude, wird nicht enttäuscht werden. Und es geht nicht darum zu glauben, dass Jesus ein Retter ist oder dass er retten kann, sondern zu glauben, dass er retten wird, beziehungsweise es schon getan hat. Und nicht irgendwen, sondern dass er mich gerettet hat. Und es liegt an meiner und deiner Entscheidung, diese Errettung durch einfachen, herzlichen Glauben anzunehmen und zu bekennen. Dass Jesus mein Herr ist und der Herr des ganzen Universums. Und das ist der Glaube, der rettet. Amen.